In der Verkündigung ist es immer wieder eine Teilbotschaft, die man weitergibt. Wie sieht das aus? Schauen wir uns dieses etwas näher an. Dies trifft zu beim Einstieg. Wenn man entweder persönlich oder in der öffentlichen Verkündigung, das sei dahingestellt, wenn man hineinsteigt in die Zeugnissituation, besonders, nun überall ist das der Fall, da gilt es, bei Bekanntem anzuknüpfen. Der Einstieg geschieht durch Anknüpfung an Bekannten, an Bekanntes. Ob man in christlichen Kreisen, christlichen Anführungsstrichen, oder in heidnischer Gegend, das heißt in nichtchristlicher Gegend, arbeitet. Heidnisch hier einfach im anderen Sinne. Man sollte überlegen, was wissen die Leute, was haben wir gemeinsam? Was wissen die Leute, dass ich weiß, wo kann ich anknüpfen? Bei einem katholischen Menschen musste man das überlegen, in katholischen Gegenden, in protestantischen Gegenden, in anderen Gegenden. Heute ist dieses sehr groß geschrieben in der Missiologie, vielleicht stärker seit Don Richardson seine Erfahrungen in Indonesien machte, aber es war schon lange da, vielleicht nicht so im Vordergrund. Heute wird das sehr stark in den Vordergrund gestellt. Nun muss man hier vorsichtig sein, dass man diese Anknüpfungspunkte richtig bewertet, sie richtig einschätzt. Man darf sie nicht überschätzen. Die Frage ist, sind sie schon Evangelium oder sind sie Illustration von Evangelium? Das ist vielleicht nicht immer zu unterscheiden. Sind sie Offenbarungseinheiten oder sind sie Kultureinheiten, die als Beispiel für Offenbarungsbotschaft, die man bringt, dienen können. Also Anknüpfung, das merken wir bei Paulus in Apostelgeschichte 14, wenn er in eine neue Gegend kommt. Da spricht er anders, in Athen spricht er wiederum anders. Er versucht anzuknüpfen an das, was bekannt ist. Dann kann man weitergehen. Das Buch von Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen, gibt eine ganze Anzahl von Beispielen solcher Anknüpfungspunkte in den verschiedenen Nationen oder Völkern. Lesenswert, eigentlich Pflichtlektüre für jemanden, der in eine andere Kultur gehen will. In der nächsten Phase, bei der Eröffnung der Botschaft, geht es dann meistens um Eröffnung von Unbekannten. Man, übrigens in jeder Lehrsituation ist dies der Weg, dass man bei Bekanntem anknüpft und dann zum Unbekannten übergeht, dieses als Brücke benutzt. Eröffnung von Unbekannten. Aber auch dies ist nur Teilbotschaft, sehr oft. Man wird überlegen müssen, was ist es denn, dass der andere schon weiß über Gott, über Christus, über Sünde und Heil, ja?
Ich habe nur mal eine Frage zur Kultur. Ja. Wenn ich hier in Deutschland zum Beispiel zu einer größeren Menge spreche, kann ich ja nicht von einem einheitlichen Kulturbild ausgehen.
Nein. Sie werden also überlegen wollen, zu wem will ich sprechen? Will ich zu allen sprechen? Habe ich eine besondere Zielgruppe vor Augen? Wozu bin ich hier? Was will ich erreichen? Wenn Sie alle ansprechen wollen, dann werden Sie einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Bei Billy Graham ist das oft so, das merkt man, dass er dann politische Gemeinsamkeiten nimmt oder Dinge, die in der ganzen Nation oder in welche Gegend er auch hinkommt, Dinge, die allgemein bekannt sind, öffentliche Ereignisse oder bekannte Ereignisse, da kann er anknüpfen, allgemeine Zustände, dies ist die Not im Lande, die Dinge, die Menschen sowieso schon bewegen, und dann geht er über zum Evangelium. Es gibt also, vielleicht sind sie auf ein Mindestmaß beschränkt, aber in einem Land wie Deutschland, das ist zu klein, als dass es da nicht Gemeinsamkeiten gäbe. Es sei denn, sie wirklich in einer Versammlung, Deutsch und Türken haben, die gerade rübergekommen sind, ja, da sind sehr wenige Gemeinsamkeiten. Aber man kann immer noch von der Sehnsucht sprechen, befreit zu werden. Das ist heute ziemlich international. Eröffnung des Unbekannten. Man muss überlegen, was ist notwendig, damit diese Menschen Christen werden können. Oder wenn es ein persönliches Gespräch ist, was muss gesagt werden, damit er Christ wird? Das ist für jede seelsorgliche Situation auch wichtig. Sie haben nur so und so viel Zeit. Und jetzt müssen Sie eine Diagnose stellen. Sie müssen herausbekommen, was weiß er schon. Wenn er wirklich überführt ist von Sünde und er will, wie der Kerkermeister in Philippi, nur noch wissen, wie man gerettet wird, dann ist es überflüssig und vielleicht sogar schädlich, dass Sie gerade dann beim Anfang anfangen, wissen Sie von einem Schöpfer, dass er einen Plan für unser Leben hat, dass sie schuldig sind vor Gott und so weiter, einfach damit man durch die verschiedenen Punkte gegangen ist. Ja, das ist dann nicht notwendig. Sie können einiges überspringen und sofort zum Thema kommen, zu seinem Thema. Er braucht einen Retter. Bei anderen, da müssen sie, da stellen sie fest, aha, hier muss ich noch weiter ausholen. Das merke ich bei einem Gespräch, wo ich mal einen richtigen Heiden vor mir hatte. Das war in Deutschland. Ein deutscher Heide war in einem Ort aufgewachsen, wo es eine Gemeinschaft gab, eine Baptistengemeinde, aber er selbst war so erzogen, dass er ein Heide war, das sei ganz bewusst freidenkerisch erzogen, sodass er von der Erziehung her bewusst Heide war. Aber er war aufmerksam gemacht worden auf unsere Zeltevangelisation, war überhaupt angesprochen bzw. irgendwie angetan von der Art eines Mannes, der wohl in ihrem Haus in einem oberen Stockwerk wohnte. Einfach wie er sich benahm. Das hat ihn offenbar beeindruckt. Und die zwei kombiniert brachten es dazu, dass er zu unserem Zelt kam. Und am ersten Abend hat er zum Glauben gefunden. Ist später Baptistenprediger geworden. Es war eben ein Baptist, der ihn gebracht hat und hat sich seiner etwas angenommen. Und aber das Gespräch hat 2 Stunden gedauert. Man musste sich die Zeit nehmen. Inzwischen hat er gesagt, ja, ich weiß, Sie wissen, was Sie sagen, aber das heißt, er nahm wenigstens an. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Und dann musste ich weiter ausholen und ein bisschen weiter näher zur Schöpfung, ja, Allgemeinheiten, und dann wieder zurückkommen. Man muss sehr einfach sprechen in solchen Situationen, bis es dann deutlich wird. Und als wir zum Gebet kamen, habe ich das schon Ihnen schon mal erzählt? Dann merkte ich bei mir, aha, der wird wahrscheinlich nicht wissen, wie man betet. Jetzt habe ich ihm gesagt, also der Jesus, zu dem wir kommen, der ist hier jetzt in diesem Zelt. Sie können ihn nicht sehen, aber er ist da. Und Sie können sich jetzt bei ihm melden, genauso wie Sie sind. Und Sie dürfen also Ihr Anliegen jetzt ihm bringen und zu ihm kommen und sagen, dass Sie ihn annehmen wollen. Gut, dann hat er das getan. Er saß auf seinem Stuhl und meldete sich bei Jesus, ja. So wie er mit mir gesprochen hatte, so sprach er jetzt mit Jesus, einem dem dritten oder vierten, ich weiß nicht, ob der andere dabei war. Und als er fertig war, war er fertig, hörte auf zu sprechen. Damals war mir das noch wichtig, dass man Amen sagt. Und dann sagte ich anschließend so wie im Vorbeigehen, Christen haben eben die Gepflogenheit, anschließend auch Amen zu sagen. Da sagt er Amen. Ja, man muss überlegen, was notwendig ist. Und das muss dann natürlich gesagt werden. Man muss aber auch überlegen, was ist notwendig, damit dieser bzw. diese Menschen imstande sind, sofort das neue Leben zu beginnen. Man kann nicht warten, bis sie Christen sind, um ihnen zu helfen. Paulus hat die Gepflogenheit, schon in der evangelistischen Verkündigung zu sagen, was nachher kommt, nach dem Glauben an Christus. Wenn sie kommen, dann ist dies der Fall. Dann werden sie Dinge auf sich zu nehmen haben. Das wird Verkennung bedeuten und so weiter und so weiter. Das heißt dann, dass sie getauft werden. Das heißt dies, das heißt das. Ja. Er sagt schon im Voraus, wie das neue Leben beginnt, wie es aussieht. Natürlich muss er dann später noch mehr sagen. Also eine Teilbotschaft. Zweitens, es geht bei der Verkündigung dennoch um die ganze Botschaft. Das heißt, man ist eigentlich nur imstande, richtig die Teilbotschaft weiterzugeben, wenn man den Rahmen der ganzen Botschaft einigermaßen kennt. Die ganze Botschaft sollte man kennen. Und man sollte sich daran orientieren. Sonst kann man Dinge sagen, die wirklich nebensächlich sind. Apostelgeschichte 20, Vers 20. Ich habe nicht verschwiegen den ganzen Ratschluss Gottes. Früher oder später hat er den ganzen Plan Gottes erörtert. Das tut er gern, zeigt Christus im Alten Testament. Und Allen, übrigens empfehlenswert zu lesen, Paul's Missionary Methods, Paul's or Ours. Es gibt da noch ein zweiter Band oder ein erster, ich weiß nicht welche Reihenfolge. Zwei Bände von Roland Allen. Kennen Sie den? Roland Allen, Missionary Methods, Paul's or Ours. Das Oder ist bewusst hingestellt, weil es eine Kritik einerseits ist, der damals, im Anfang der 20er Jahre, glaube ich, war es, jener Methoden und weil er auch eine Alternative hinstellt und nimmt Paulus zum Beispiel. Er zeigt auch, dass man Paulus zum Beispiel nehmen darf. Der Einwand kam, dass man das nicht tun kann. Er zeigt sehr gut, dass man das wohl tun darf. Paulus als Beispiel nehmen. Paulus sagt, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Jetzt weiß ich, ja. Wenn Paulus in einer Gemeinde gewesen ist, dann verlässt er diese Gemeinde sehr früh, wenn er in einer Gegend ist und Menschen zum Glauben gekommen sind, verlässt er diese Gruppe sehr früh und dann sind diese Leute auf sich selbst angewiesen. Sie haben nicht eine theologische Ausbildung. Vielleicht hat es schon Älteste. Jetzt muss diese Gruppe managen. Jetzt muss sie auf eigenen Füßen stehen. Allen fragt, was machen die denn? Da überlegt der eine vielleicht, ja, was hat Paulus gemacht, als er hier war? Ja, der hat seine Bibel aufgeschlagen und hat von Anfang bis Ende erzählt, so und so, da ist Christus zu finden. Und wenn ein Jude dabei ist, kriegt er vielleicht eine Rolle von Jesaja irgendwo dann studiert man das. Wo ist hier Christus im Jesaja-Brief? Im Jesaja-Buch. Und so fangen sie an, in der Schrift zu forschen und Christus zu predigen. Davon können sie eine lange Strecke leben, nicht wahr? Er hat also in seiner Art und Weise schon Methode weitergegeben. Hat gezeigt also, dass es auf den ganzen Ratschluss drauf ankommt. Aber was ist der? Und so konnten sie sich sofort daran orientieren. Wenigstens einige grundsätzliche Dinge müssen gesagt werden, sodass man daran weiterarbeiten kann. Das mag vielleicht ein Minimum sein, aber es sollte dann, weil man die ganze Botschaft kennt, ein ausgerechnet gutes Minimum sein. Wenn man an die ganze Botschaft denkt, dann darf man wieder an zweierlei denken. Einmal an den Zusammenhang der Christusbotschaft. An den Zusammenhang der Christusbotschaft. Die Christusbotschaft, das ist die Mitte der Schrift. Aber sie hat einen Zusammenhang. Der Zusammenhang schließt ein, kurz gesagt, die Person Gottes. Gott ist der Vater von Jesus Christus. Wir haben nicht irgendeinen Christus, sondern den Sohn des lebendigen, ewigen Schöpfer Gottes. Wenn man an Gott denkt, dann denkt man an die Taten Gottes. In Schöpfung und Geschichte. Bei der Geschichte Gottes mit den Menschen, seine Geschichte mit Sündern. Man denkt bei Gott an seinen Charakter, an seine Heiligkeit, an seine Liebe. Diese Dinge müssen früher oder später zur Sprache kommen. Beim Zusammenhang gehört auch ein gewisser Ausmaß oder eine gewisse Erörterung über die Welt, über den Menschen und so weiter. Auf der anderen Seite gehört zur ganzen Botschaft, die ganze Botschaft von Christus selbst, die Kernbotschaft der Christusbotschaft. Man könnte sehr viel über Christus sagen, aber was gehört zur Christusbotschaft? Zur Christusbotschaft gehört die Geschichte von Jesus Christus. Ich habe hier nur Stichpunkte aufgeschrieben. Man muss erzählen, früher oder später, von dem Kommen Jesu in die Welt, seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, seiner Wiederkunft, die Geschichte von Jesus Christus, Anfang bis Ende. Die Christusbotschaft ist nicht vollkommen, wenn nicht von der persönlichen Begegnung mit Christus gesprochen wird. Wie sieht die Begegnung aus? Was ist persönliche Heilswende? Manche Leute meinen, sie haben den Ratschluss Gottes verkündet und haben nicht gesagt, wie man zu Christus kommt. Und so wissen die Leute immer noch nicht, was sie mit dem Evangelium anfangen sollen. Von Umkehr und Glauben muss gesprochen werden. Aber man muss auch von dem Leben mit dem lebendigen Christus sprechen. Der Christus lebt heute, die Christusbotschaft schließt das Leben mit Jesus Christus ein und auch die Hoffnung des Christen mit Christus einmal zu sein. Aber immer, ob man beim Zusammenhang ist oder ob man die Kernbotschaft bringt, es geht um Christus und die Mitte soll man nie außer Auge lassen. Wenn Jesus in Lukas 24 durch die Schrift geht, dann zeigt er, wo die Christuslinie ist. Er zeigt die Christuslinie auf in Gesetz und Propheten und poetischen Büchern. Matthäus 28 heißt es in den Versen 18 bis 20, mir ist gegeben alle Gewalt, darum macht zu Jüngern, darum geht hin. Weil er der Große ist, weil er die Gewalt hat, deshalb soll man hingehen. Man soll von ihm sprechen. Und was heißt das? Menschen zu Jüngern machen. Menschen dahin bringen, dass sie Jesus nachfolgen. Nicht einem anderen, sondern Jesus nachfolgen. Diese zwei Aussagen in Matthäus 18 bis 20 zeigen, dass der Zeuge Jesu Christi von Christus zu reden hat. Zweitens, er hat zu sagen, dass man Christus nachfolgen soll. Und drittens, es heißt, dass man sich auf Christus verlassen soll, weil er alle Vollmacht hat und er immer bei uns ist. Deshalb darf man sich im Zeugnis auf ihn verlassen. Er muss Christus bewusst leben. In Verkündigung und Leben ist Christus in der Mitte. Christus ist die Mitte der Botschaft gewesen in Ephesus. In Epheser 4, Vers 20 nimmt Paulus einmal Bezug auf die Art und Weise, wie diese Leute evangelisiert wurden. So, wie ich jetzt in Vers 18 und 19 gesprochen habe, so habt ihr den Christus nicht gelernt. nicht von Christus gelernt, den Christus gelernt, anschließend ihn gehört, aber jetzt ihn gelernt. Wie ging das zu? Sie hatten eine Christusbotschaft empfangen. Sie hatten Christus gelernt, als sie von ihm gehört hatten. Es ging um Jesus Christus, die Person. Was immer gesagt worden war, es war eine richtige Christusbotschaft gewesen. In Philippa, im Philipperbrief ist es dasselbe. Verse 15, 16 und 18. 15 und 16. Etliche verkünden zwar den Christus auch aus Neid und Streitsucht. Christus ist ihre Verkündigung. Die Motivation ist verkehrt. Einige, die sich auf diesen Text beziehen, um ökumenische Situationen herbeizuführen, verändern den Text und sagen, wenn es einigermaßen christlich zugeht, das hat Paulus nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn Christus verkündet wird. Die Motivation kann verkehrt sein, aber es geht immer noch bei diesen Leuten um eine Christusbotschaft. Und es gibt Leute, die heute zur ökumenischen Gemeinschaft herbeigeholt werden, die nicht Christus predigen. Etliche verkünden zwar den Christus, auch aus Neid und Streitsucht, aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen bringen die Botschaft über Christus oder die Christusbotschaft aus einem Ränkegeist. Aber es geht um die Christusbotschaft. Vers 18. Was denn? Wenn nur auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus als Botschaft weitergetragen wird. Achten Sie genau auf den Text dort. Im Deutschen ist es schwierig zu übersetzen. Wir stellen schnell eine Präposition hinein. Über, von und so weiter. Aber Paulus sagt, das griechische Wort Evangelizo hat ja nicht den Hörer als Gegenstand, sondern eine Botschaft. Ja? Man evangelisiert nicht Menschen, sondern man evangelisiert eine Botschaft. Deshalb, hier wird Christus als Botschaft weitergegeben. Das muss man hier beachten im Text. Dann 1. Korinther 1, Vers 6. 1. Korinther 1, Vers 6. So wie das Zeugnis Christi unter euch gefestigt wurde. Vers 5. Dankt Gott, dass ihr in allem reich gemacht wurdet, in allem Wort und aller Kenntnis. Wie? So wie das Zeugnis Christi unter euch gefestigt wurde. Das heißt, warum sind die Korinther so wortgewandt? Warum sind sie so reich? Weil sie gehört hatten, weil das Zeugnis, das sie bekommen hatten, von Christus gesprochen hatte, weil Christus ins Zentrum gestellt wurde. Deshalb waren sie so reich. Dass es noch Armut gab, das sagt er dann weiter. Aber zunächst einmal Anerkennung und Fundament legen, Vertrauen schaffen. Also, es geht immer wieder um die Gesamtbotschaft, aber die Gesamtbotschaft hat Christus zur Mitte. Drittens, ein drittes zur Botschaft. Es ist eine Teilbotschaft, es ist die ganze Botschaft. Aber kommen wir noch zur Einladung speziell zu sprechen. Die Einladung gehört zur Botschaft. Zuerst kommt Information, dann kommt, bald hätte ich Englisch gesprochen, Exhortation, das heißt Aufruf, Information and Exhortation. Im Englischen braucht man sehr schnell Wortspiele. Also die Einladung, ist sie schriftgemäß? Ja, tausendmal ja. Matthäus 7, 13 und 14. Jesus ruft auf, kommt, geht ein durch die Pforte. Sie ist eng, aber ihr könnt durch. Ja? Wenn alles Gepäck auf der anderen Seite gelassen wird, könnt ihr durch. Der Weg ist auch schmal, auch darauf seid gefasst, aber kommt nur. Ich bringe euch zum Ziel. Wenn der Weg mit Jesus geht, dann kommt man an. Matthäus 7, 13 und 14. Apostelgeschichte 3, 26, Vers 26. Euch hat Gott Jesus gegeben. Zu euch ist er gekommen, damit ihr Buße tut, damit ihr umkehrt, damit ihr an ihn glaubt. Aufruf. Sie sind wohl dort auf der Straße, der oder vor dem schönen Salomo-Tor ist es. Aber wohin? Da sind die Leute kommen wegen dieser Heilung und der direkt predigt er da Christus und lässt die Einladung ergehen, an Christus zu glauben. Apostelgeschichte 13, Vers 40. Dies ist allerdings nicht eine Einladung, indirekt schon. Es ist schon eine Einladung, aber es ist in der negativen Form. Er schließt die Predigt dort in der Synagoge mit einer Warnung: Passt auf, dass nicht über euch das kommt, wovon die Propheten gesprochen haben. Mehr eine Drohung, aber damit sie kommen sollen, ja? Man wird überlegen müssen, wie man das formuliert. Nicht immer kann man es so machen. Das zeigen Matthäus 7, 13 und 14 und Apostelgeschichte 3, 26. Aber ab und zu wird es wohl auch so geschehen. Vielleicht ist dies die einzige Stelle, wo wir dies als Beispiel haben. Apostelgeschichte 17, 32 bis 34 haben wir eine Situation, eine evangelistische Situation, die ich persönlich für interessant finde. Da heißt es: Als sie aber von einer Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sagten: Wir wollen dich darüber nochmals hören. So geht die Begegnung zu Ende. Jetzt. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Aber einige Männer schlossen sich ihm an und glaubten. Unter ihnen auch Dionysius, Mitglied des Areopages, und eine Frau. Sie war nicht ein Mann, aber sie stellte sich auch oder gesellte sich zu denen. Lukas hat eben gesagt, einige Männer und diese Frau. Und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Hat Paulus eingeladen? Warum kommen sie? Seine ganze Predigt war einladend. Er hatte vorhin gesagt, darum gebietet Gott allen Menschen allenthalben Buße zu tun. Da war die Einladung gewesen. Und jetzt kommen sie. Er hat nicht eine spezielle Einladung ergehen lassen vielleicht, aber er war einladend gewesen und sie kamen und das war ihr Glaubensschritt. Die Tat des sich zu ihm Gesellens. Darin zeigten sie ihre Einstellung. 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter in Christi Stadt und rufen auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist nicht so sehr ein Wort direkt an die Korinther. Er sagt ihnen hier, was er tut. Er verteidigt seine Verkündigungsweise. Er muss ja sich im zweiten Korinther, er hat die Absicht im zweiten Korintherbrief, sich zu legitimieren. Das ist sehr schwierig, er gebraucht verschiedene Argumente. Es ist schwierig für die Korinther, sich zu verstehen, warum Paulus so lebt, wie er lebt, und warum er so spricht, wie er spricht. Sie können das nicht reimen mit der Größe des Evangeliums. Zur Größe des Evangeliums gehört eine gewisse Größe des Verkündigers. Nein, sagt er, auch eine gewisse Nichtgröße, auch eine etwas Kleines gehört dazu, Jesu wegen, ja? Weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Er ist jetzt erhöht, aber für uns kommt das noch, ja? Jetzt sind wir dort, wo Jesus von Nazareth kam und den unteren Weg ging. Das muss er ihnen deutlich machen. Und jetzt in Kapitel 5 sagt er, was er predigt. Es ist eine Versöhnungsbotschaft, die charakterisiert dann auch die Gemeinde. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, 18 und 19, Vers 20. So sind wir nun Botschafter, Presbyter übrigens, an Christi Stelle, an Christi Stadt. Und was ruft Paulus? Seine ganze Verkündigung ist eine Einladung. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Im Deutschen können wir gut das Wort doch hineintun, stellen, weil es ein Plädieren ist. Wir plädieren an Christi statt. Lasst euch doch mit Gott versöhnen. Warum? Weil sie versöhnt sind. Das heißt, von Gott aus steht nichts mehr im Wegen, nicht im bartianischen Sinne, sondern weil alles schon getan ist. Kommt, der Tisch ist bereit. So. Kapitel 6, Vers 2. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Das heißt, wir leben jetzt in der Zeit des Heils. Das lässt sich dann natürlich auch auf die Situation anwenden. 1. Thessalonicher 2, 2 und 3. Da sagt Paulus, dass seine Verkündigung eine Paraklesis ist. Das heißt, ein Aufruf, nicht Ermahnung. Ermahnung ist heute nicht das richtige Wort zum Übersetzen von Parakalen. Aufrufen oder zureden oder zusprechen, trösten, in diesem Sinne, an dieser Stelle aufrufen. Dasselbe Wort in Apostelgeschichte 2, Vers 40. Petrus ruft auf. Das heißt, er lädt ein, ein Aufruf zu Christus zu kommen. Zu beachten sind grundsätzlich bei der Einladung folgende Punkte. Ich gebe vier Weisungen oder allgemeine Richtlinien für die Einladung. A, kleiner, der Eingang, das Tor zu Christus ist eng, aber die Tür steht weit offen. Der Eingang ist eng, aber die Tür ganz offen. B. Die Einladung darf eindringlich sein, mit Warnung verbunden. Sie sollte aber geduldig sein. Man sollte gleichzeitig viel Geduld aufbringen, mit viel Liebe. Der Mensch soll freigestellt sein, nicht unter Druck, unnötigen Druck, unter falschen Druck gesetzt werden. C. Eingeladen wird zu Jesus. Schreiben Sie das in großen Buchstaben und 3, 4 oder mehr Ausrufezeichen. Und dann noch unterstreichen. Eingeladen wird zu Jesus, nicht zu uns selbst. Nicht zu uns selbst. Oh, wie habe ich das erlebt? Dass ich nach einer evangelistischen Botschaft, ich habe zu aufgerufen, Jesus ist die Lösung. Jesus ist es. Und nach mir wird die Versammlung geschlossen, wenn dies und das, dann kommen Sie zu einem Seelsorger. Sprechen Sie sich aus. Das habe ich nicht gesagt. Es braucht keinen Priester, es braucht keinen Mittler, um zu Jesus zu kommen. Keinen. Es braucht keinen Seelsorger. Wie viele Traktate kennen Sie, wo nicht am Schluss steht, wenn Sie zu Jesus kommen, dann sprechen Sie sich bei einem Seelsorger aus? Wie viele Traktate gibt es, wo auf Jesus direkt hingewiesen wird, Punkt, Komma, Schluss, einfach Punkt, Schluss. Das ist alles, was notwendig ist. Das alles. Wir können Hebammendienste leisten, aber wir müssen es ganz konkret und klar sagen. Ein Mensch kommt zum Glauben durch Jesus Christus. Es braucht keinen anderen Mittler. Das ist noch ein Rest, den wir bei uns haben. Ein Rest vom katholischen System. Ob Sie es glauben oder nicht. Diese starke Beichtbetonung, die wir immer noch haben. Es gibt drei grundsätzliche Beichten, die katholische, die protestantische und die pietistische. wo man einen Bruder hat. Ich will das nicht bespötteln, notwendig, weil ich will das einfach so hinstellen. Das ist für mich eine sehr echte Angelegenheit geworden. Die andere Seite ist, dass wir einander helfen können. Was ich hier kritisiere von der Schrift her, ist, dass wir es für notwendig hinstellen. Es hat immer wieder den Klang der Notwendigkeit. Die Notwendigkeit besteht nicht. Ja? Die Möglichkeit ist da. Und so soll es auch hingestellt werden. Wenn ja, das habe ich auch immer wieder gesagt, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn, dann dürfen Sie kommen. Anschließend dürfen Sie kommen. Ja. Wir sind gern bereit zu helfen. Aber ich will Ihnen sagen, Sie können gerade jetzt glauben, wo Sie sitzen, können Sie jetzt die Sache ausmachen mit Jesus Christus. So war es im Neuen Testament. Ja. Manche von den Leuten haben gerade auf dem Stuhl oder auf dem Fußboden, bei Cornelis werden viele wahrscheinlich auf dem Fußboden gewesen sein, während Petrus spricht, glauben sie, und das weiß der Heilige Geist, und dann kann er sie gleich taufen mit dem Heiligen Geist. Ja. Dort wird es dann gemerkt, nicht immer merkt man das, aber immer wird getauft, wenn Menschen glauben. Das tut der Heilige Geist sofort. Er antwortet sofort. Jesus kommt nie zu spät. Ja. Also, entschuldigen Sie, dass ich mich in Gewalt hin. Einladung zu Jesus, nicht zu einem Menschen oder gar zu einer Gemeinde. D. Worum geht es, wenn Sie Seelsorge betreiben wollen, wenn Sie Hebammendienste tun wollen, dann müssen Sie wissen, oder wenn Sie auch verkünden wollen, wie man es macht, Sie müssen wissen um zweierlei. Man kommt zu Jesus in einer Umkehr. Es ist eine Kehr und es ist eine Umkehr. Sie hat zwei Seiten. Eine 180-Grad-Wendung beginnt irgendwo und endet irgendwo. Beim Beginn hat sie schon das Ziel im Auge, sonst ist es nicht möglich zu kehren, nicht anfangen zu kehren. Man muss wissen, in welche Richtung. Aber sie hat einen Beginn. Es geht in der Bekehrung um Glaube und um Buße und Glaube. Das ist jetzt Kanaansprache. Es geht in der Bekehrung um Buße und Glauben. Anders gesagt, es geht in der Umkehr um Abkehr und Hinkehr. Es geht in der Umkehr um Abkehr und Hinkehr. Es geht um Absage und Annahme. Man sagt ab, grundsätzlich Teufel, Welt und Sünde, sich selbst. Man nimmt an, die ganze Botschaft von Jesus Christus, ganz besonders ihn persönlich. Man gibt sich selbst ihm hin. Das ist Glaube. Glaube ist Selbsthingabe an Jesus Christus. Ihn beim Wort nehmen. Absage und Annahme. Jetzt noch eine Ergänzung zu diesen zwei Punkten. Nicht immer werden beide in gleichem Maße augenscheinlich auftreten. Seien Sie nicht allzu beunruhigt. Aber versuchen Sie festzustellen, ob wenigstens eines von zweien da ist. Wenn echte Absage ist und die Botschaft klar ist, wenn einigermaßen das klar ist, das muss allerdings geprüft werden, wo echte Annahme ist, da geht es nicht ohne Absage oder Buße. Aber es ist möglich, Buße zu tun, ohne Christus angenommen zu haben. Dennoch spricht die Schrift an einigen Stellen von Buße bei der Umkehr und nicht von Buße und Glauben. Das heißt, einmal spricht sie von beiden, einmal gebraucht sie nur eins dieser beiden Begriffe. Mal Buße, mal Glauben. Das eine kann das andere einschließen. Wie gesagt, man kann nicht richtig Buße tun, wenn es nicht schon im Glauben beginnt. Ja? Aber das muss alles überlegt werden. Man muss also diese verschiedenen Aspekte im Kopf haben, wenn man eine Bekehrung prüft. Die prüft man an den Aussagen zunächst. Die Frucht muss ja wachsen. Groß D. Ja?
Ich habe nur eine Frage zum Inhalt der Botschaft.
Ja.
Francis Schäffer zum Beispiel schreibt mal in einem Buch, dass wenn er eine Stunde Gelegenheit hätte, mit einem Menschen zu sprechen im Zug, ja, dass er da 50 Minuten verwenden würde, über das Gericht Gottes zu sprechen und 10 Minuten über das Evangelium.
Wer sagt das?
Francis Schäffer.
Ja.
Weil er eben der Meinung ist, also Gericht nicht eben in der drohenden Weise, sondern den Menschen aufzuzeigen, wie er vor Gott steht, seine Position vor Gott, seine Verlorenheit.
Ja.
Ist es auch Ihre Erfahrung, Ihre Praxis zum Beispiel in der Evangelisation oder wo setzen Sie die Hauptakzente?
Das ist für mich sehr verschieden. Das richtet sich einmal, wenn man die Leute nicht kennt, dann weiß man nicht, wo man die Betonung setzen soll. Dann betet man, Herr, lass mich das Richtige sagen. Das ist für mich immer wieder ein Anliegen. Lass die Rede meines Mundes, zuerst die Gedanken meines Herzens, die Rede meines Mundes, nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Du kennst die Leute, du weißt, was gesagt werden soll. Paulus betet, lass mir ein Wort gegeben werden in den Mund, wenn ich ihn auftue. Epheser 6. Wenn man die Leute kennt, dann kann man sich darauf einstellen. In dieser Gegend wird die Sache Gottes sehr leicht genommen, da muss man natürlich vom Ernst Gottes sprechen. Aber es gibt Situationen, wo der Ernst Gottes, wo es klar ist, ja, dann muss man vielleicht die Liebe mehr betonen und das Angebot. So allgemein könnte ich es nicht sagen. Aber in unserer Zeit, wo eine Zeit der Ruhe sich eingespielt hat, wir sind nicht mehr mit 68, wo die großen Aufwallungen waren, eine Konfrontation zwischen von Mystizismus mit Mechanismus, bis dahin eine mechanistische Mentalität in der westlichen Kultur. Jetzt kommt unterschwellig die mystische Kultur auf und diese zwei kollidieren. 68 ist der Höhepunkt. Und jetzt, nachdem, flaut es wieder ab. Was jetzt kommt, wissen wir nicht. Schäfer hatte das übrigens schon vorausgesagt. War sehr interessant. Ich war auch in Lavrie in den frühen 70er Jahren, glaube ich. Da hat auch ein Mitarbeiter aus Guinness hat von diesen Dingen gesprochen. Jetzt kommt eine Zeit des sich aufeinander einspielen, der Toleranz. Ja? Man gewöhnt sich aneinander. Man kann ja nicht dauernd kämpfen. Und in dieser Phase sind wir heute. Schäfer sprach damals von Peace and Affluence. Das heißt, Friede und mir soll es einigermaßen wohl gehen. Und in dieser Zeit, es soll mir, lass mich in Ruhe, ja, aber gib mir bitte, was ich brauche. Ja. Und dann ist alles okay. Dann nicht, wir sind alle in einem Boot sowieso, niemand schaukelt zu stark, ja. Damit es alles ruhig bleibt, damit niemand untergeht. Da muss vom Ernst gesprochen werden. Jetzt haben wir ein anderes Phänomen in unserer Zeit, in der Politik und auch im evangelikalen Raum ist das jetzt eine Gefahr. Das ist mir aber erst kürzlich so bewusst geworden, in diesem Maße. Es gibt Nöte, allerhand Nöte. Und jetzt wird auf diese Nöte gepaukt. Warum? Damit die Leute unzufrieden werden, damit man dann seine Lösungen geben kann. Das ist eher politisch so. Im evangelikalen Raum, in der Verkündigung, kann man sehr schnell heute seine Predigt so einleiten mit den allgemeinen Notzuständen der Welt. Und dann können sie noch und noch kommen mit Statistiken, ja, und die Leute werden schließlich müde von dieser Not. Sie haben es schon vorher im Fernsehen gesehen, ja, dies ist eine Wiederholung praktisch von dem. So werden die Leute irgendwie gesättigt davon. Man muss Informationen, glaube ich, geben heute über Gott, grundsätzliche Informationen. Was sehr schwach ist, ist Sündenbewusstsein, auch unter Christen. Man darf heute kaum mehr von Sünde sprechen. Man darf kaum mehr ermahnen, lass mich doch in Ruhe, ja, das ist doch nicht Ihre Angelegenheit, das ist meine Angelegenheit, wie ich lebe. Ja. Das darf man heute nicht mehr. Ich empfinde, wie schwer es ist, heute darauf hinzuweisen, dies ist verkehrt, die Maßstäbe fehlen, ja. Und heute von Maßstäben zu sprechen, ist furchtbar schwer. Von der Seite her müssen wir wahrscheinlich mehr davon sprechen. Natürlich, bevor man von Gericht spricht, muss man von Maßstäben sprechen. Ja. Aber das meint er wahrscheinlich der ganze Kontext. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum seelsorgerlichen Gespräch. Ja. Ich habe es bisher so verstanden, dass der Seelsorger, wenn eben jemand hilft bei der Lebensübergabe, bei der Umkehr, dass es so eine Art Zeugendienst ist oder eine Art Hilfsdienst. Zeuge im Dienst in dem Sinne, wenn derjenige später mal in Schwierigkeiten kommt, habe ich mich wirklich entschieden, ja. Dann war jemand dabei und kann sagen, du hast.
Ja, das ist aber das hat jemand sich so vorgestellt. und ist weitergesagt worden. Aber schriftlich ist es ja nicht. Es erscheint als eine Hilfe und insofern kann es jemandem eine Hilfe sein. Aber heute ist es so ein Bestandteil der Seelsorge-Theologie geworden. Das geht zu weit. Von der Taufe sagt Petrus das einmal aus, dass sie ein Zeugnis ist. Ich weiß, ich habe den Schritt getan. Ja? Sie ist da eine Hilfe, eine Bewahrungshilfe, ein Markstein. Ich darf nicht mehr zurück. Aber von der Seelsorge ist mir so kein solch ein Fall bewusst.
Ja? Vielleicht noch zuvorher, es ist auch sehr schwierig, glaube ich, heutzutage, weil gerade unter den Evangelikalen auch keine klaren ethischen Maßstäbe vorhanden sind. Und
was ist schwer?
Ja, hier jetzt in der richtigen Art und Weise zu wirken, und in den meisten Gemeinden wird auch gar nicht mehr darauf hingewiesen.
Ja.
Gerade junge Leute wissen gar nicht, wo es lang geht, in vielen Fragen.
Naja, ich habe es... Ich war eigentlich betroffen, als einmal ein Mädchen von einem Kreis, von einer Richtung zu mir kam, die ich als eine sehr konservative und eigentlich Bibelliebende kennengelernt hatte. Und als sie ihre Vorstellungen kurz weitergab, da war ich erstaunt. Ja. Aber das ist heute sehr, sehr verbreitet, diese Nivellierung der Grenzen.
Sie hatten noch mal. Ich wollte nur sagen, Sie sind sicherlich der Meinung, dass, auch wenn zum Beispiel jetzt ab bei der Lebenshingabe kein seelsorgliches langes Gespräch da ist, dass aber doch sicherlich so eine Art Lebensbeichte doch sehr hilfreich ist und sie vielleicht doch danach folgen sollte. Also innerhalb der Gemeinde.
Nein, eigentlich bin ich nicht. Nein, das ist ein germanisches Phänomen. Ich sage das einmal so und geschützt, ja, weil ich auch andere Kulturen kenne, auch christliche.
Also zum Beispiel wir in der Jugendarbeit haben das erlebt, dass eben ja, man sehr schnell eingeladen hat zu Jesus und die Leute auch geglaubt haben,
ja,
und auch mit Jesus gelebt haben, aber dann Dinge zum Vorschein kamen, die einfach nicht ausgeräumt waren, die nicht geklärt waren, worüber nicht man gesprochen hat,
ja,
und die Leute dann ganz schön in Schwierigkeiten gekommen sind und in, ja, Probleme. Und da eben, ich meine ich eben, ob man diese Dinge nicht schon gleich zu Beginn im Gespräch lösen könnte und klar machen könnte.
Wir können nicht alles gleich klären. Es bleibt das immer, dass etwas noch dem Wachstum überlassen wird, ja. Und in der Verkündigung muss man auf diese Dinge aufmerksam machen. Ja? Im Neuen Testament kommen die Leute sehr schnell in die Gemeinde. Es wird sehr schnell getauft. Aber dann in der Verkündigung wird nachgehakt und gesagt, auch ethische Verkündigung kommt dann. Harte, harte ethische Verkündigung. Und unter dieser Verkündigung lernen die Leute sich selbst kennen. Und dann einzeln, genau wie sie sich alle auf dem Stuhl bekehren können, so können sie später auf dem Stuhl Buße tun in der Gemeinde, ja. Es kann unter vier Augen geschehen, muss aber nicht. Ja? Ah, das fehlt noch mit. Gut, das mache ich noch in Ordnung. Ja? Und so nach und nach kommen die Dinge dran. Ja? Wichtig ist, dass dort, wo gesündigt wurde, dass dort die Konfrontation ist. Ja? Das ist viel wichtiger als mit einem Seelsorger. Für viele Leute auch viel leichter, zu einem Seelsorger zu gehen, als dort die 10 Mark zu bezahlen. Aber es gibt, man darf nicht polarisieren zu stark, ja. Dass die Seelsorge, die persönliche Seelsorge, ist überhaupt nur ein deutsches Wort. Ja? Die gegenseitige Hilfe, wollen wir einmal so sagen, von der Schrift her, die ist ja sehr stark da, die muss bleiben. Jeder Christ muss bereit sein, dem anderen ganz persönlich zu helfen. Das muss bleiben, das dürfen wir nicht aufgeben.